Sitz, Platz, aus. Der SWR 1 Hunderatgeber mit Annette Loris.
Es gibt so unglaublich viele Mythen, wenn es um Hunde geht. Ein paar von denen schauen wir uns genauer an und wollen sie teilweise vielleicht für immer aus der Welt schaffen. Immer wieder wild diskutiert wurde der Umgang mit den Hinterlassenschaften unserer Hunde. Da hieß es unter anderem, es sei besser, die Haufen liegen zu lassen, als sie in Plastik zu verpacken und wegzuschmeißen. Die Autorin des Buches Mein grüner Hund, Plädoyer für ein faires Leben mit unseren Vierbeinern, Katrin Hartmann, hat eine sehr eindeutige Antwort.
Das Interessante ist, Hundehaufen haben mich ja noch nie so sehr beschäftigt, als seit wir einen Hund haben, was aber auch daran liegt, dass ich permanent in irgendwelche, ich bin auch noch nie so viel in Hundehaufen getreten. Und mich ärgert es echt wahnsinnig, wenn die da rumliegen. Es gibt ja diverse Vorstellungen, ach, auf dem Grünstreifen ist es nicht so schlimm oder ich schubse das unter das Gebüsch, dann sieht es keiner. Es geht ja nur darum, dass Leute nicht reintreten. Aber es gibt ja jetzt 2 Untersuchungen wissenschaftliche, die belegen, dass der liegen gebliebene Hundehaufen viel, viel umweltschädlicher ist als eine Produktion eines Hundekackbeutels. Und dass so Hundehaufen, wenn sie einfach in der freien Natur rumliegen, einfach das ökologische Gleichgewicht echt ganz schön zum Kippen bringen können, weil Phosphor drin ist, weil durch die Fleischernährung diese Zusammensetzung wirklich möglicherweise dann auch noch Wurmmittel drin ist, die dann irgendwie die Mikroorganismen und den Boden wirklich zerstören kann und auch Wasser atrophieren kann, sodass die TU in München, meine ich, hat die erste Studie da vorgelegt, die eben auch, weil sie gewusst haben, es wird diese Plastikfrage kommen, berechnet haben, dass selbst die ganze Produktion von dieses Plastikmüllbeutels, Hundebeutels nicht so umweltschädlich ist wie der liegen gelassene Haufen. Das hat mich auch total überrascht. Das war ja auch eins von den vielen Themen, wo man gedacht hat, oh, da ist man plötzlich mit so vielen neuen Dingen beschäftigt, unter anderem die Müllbeutel. Es gibt ja diese Papierdinger mit der Schaufel. Ich habe das mal ausprobiert, ehrlich gesagt.
Das
ist echt nicht schön.
Das ist fast so wie der undichte Beutel.
Genau. Das ist ein Rumgefuhrwerke und ganz ehrlich, das ist ja immer so diese Plastik-Papier-Frage. Für Papier werden Bäume abgeholzt. Also ich persönlich mache es so, dass ich gucke, ob es irgendwelche Recycling-Plastik, jetzt nicht Bioplastik, ja, nicht jetzt Essen zu Plastik verarbeiten, damit der Hund reinkacken kann. Das fände ich auch echt völlig wahnsinnig. Ich gucke einfach, dass ich irgendwie so einen Recycling-Plastikbeutel erwische. Ich weiß nicht, ob die in der Bilanz so viel besser sind. Wahrscheinlich kann man die in irgendeiner Berechnung auch wahrscheinlich in Grund und Boden rechnen und gucke halt, dass ich schon sehe, wenn er wenig macht und weiß, da kommt was nach, dann knote ich ihn halt nicht gleich zu und schmeiße ihn weg. Aber ich bin wirklich froh und dankbar für diese Studie mit der Produktionskette des Hundebeutels versus liegen gelassener Hundehaufen. Gerade im Wald, ich hebe es auch im Wald auf und ich hebe es auch auf einer Wanderung auf. Ich mache mir dann den Hundebeutel. Toni hat dann die super Angewohnheit, gleich am Anfang der Wanderung, aber schon irgendwie so weit weg, dass kein Mülleimer mehr in der Nähe ist.
Das hat nicht nur Toni, das haben alle Hunde.
Das haben alle,
so
oder?
So weit wie möglich von irgendeiner Mülltonne weg. Regel Nummer 1.
Genau. Und dann kann man es da, wenn Kuhweiden sind, dann ist es ja wirklich richtig gefährlich. Wenn das Kühe fressen, wenn das Kälber fressen, die können da wirklich ganz elend dran sterben. Und wer spazieren geht, sieht ja auch oft, dass an Feldern dann so still da stehen, bitte kein Hundeklo, weil hier werden Lebensmittel produziert. Das ist ein Irrtum zu denken, das ist da irgendwie in der grünen Natur und kann nichts anrichten. Das kann unter Umständen für andere Tiere wirklich lebensgefährlich sein.
Seit einigen Jahren hat sich ja das Barfen bei der Fütterung unserer Hunde durchgesetzt. Biologically appropriated raw food oder bones and raw food, also die rohe Fütterung von Fleisch und Knochen. Aber ist Barfen wirklich besser als Fertigfutter? Tierarzt Ralf Rückert hat dazu eine klare Meinung.
Es lässt sich, und da gibt es inzwischen halt doch eine recht gute Datenlage dazu, es lässt sich nicht ein einziger ernährungsphysiologischer oder gesundheitlicher Vorteil aus der Rohfütterung wissenschaftlich ermitteln, dagegen aber doch eine ganz erkleckliche Anzahl von Nachteilen. Inzwischen ist es eben dann so weit, dass die Tierärzteschaft ihr Schweigen dazu aufgegeben hat und speziell jetzt die Tierärzteverbände aus dem angelsächsischen Sprachraum, also die Briten und die Amerikaner, eigentlich jetzt inzwischen explizit und ganz klar davon abraten und sagen, die Nachteile überwiegen, da sie definitiv vorhanden sind, überwiegen die nicht vorhandenen Vorteile. Sprich, ich habe ein Hygieneproblem. Ich kann einfach in der Rohfütterung eine Pforte in meinen Haushalt reinöffnen, die ich da nicht haben will. Dem Hund passiert selten was, aber der scheidet, und das wissen wir halt inzwischen, er scheidet unter Umständen, wenn der sich eine richtig salmonellenverseuchte Portion reinzieht, dann scheidet der unter Umständen wochenlang Salmonellen aus. Und dann wird es natürlich interessant für die Leute im Haushalt, sprich auch unter anderem für kleine Kinder oder immunsupprimierte oder chronisch kranke ältere Leute. Keiner kommt im ersten Moment drauf, wenn dann plötzlich die Salmonellose beim Menschen losgeht, kommt auf den Gedanken, das könnte der Hund gewesen sein. Wir haben halt inzwischen die hygienische Distanz zu unseren Hunden mehr oder weniger völlig aufgegeben, die wir früher noch hatten. Früher war der Hund halt draußen im Hof und in der Hundehütte. Und wenn er ins Haus reinkam, dann vielleicht noch irgendwo so begrenzt in so Foyers oder sowas. Aber er kam gewiss nicht ins Bett auf die Couch und man hat auch gewiss nicht zugelassen, dass der einem, wenn er gerade vorher sein Hintern gereinigt hat, einem am Kind ins Gesicht schlägt. Mhm. Das haben wir eben komplett aufgegeben. Da nehme ich mich selber nicht aus. Ich merke das bei mir selber, dass ich die Distanz zum Hund lang nicht mehr habe, die ich vielleicht nur vor 30 Jahren hatte. Und das ist dann halt ein bisschen gefährlich. Es hat sich halt herausgestellt, dass in diesen Rohfütterungsmenüs, die es ja dann kurioserweise gibt, das ist ja ein absolutes Kuriosum eigentlich, da gibt es dann im Gefrierschlauch so eine Rohfütterungsgeschichte, die ist völlig zerhackt. Also ich sehe da bloß noch so eine Pampe rauskommen aus diesem Gefrierschlauch. Jetzt wird angefangen, roh zu füttern aus Misstrauen gegen die Futtermittelindustrie. Was packt die da in die Dosen rein? Dann ist man eher gewillt, irgend so einem obskuren Rohfütterungs-Barf-Menü-Hersteller zu glauben, dass der da pflichtbewusst alles reintut, was reingehört, als der hochangesehenen Weltfirma, die da eine Dose macht. Bei der Dose weiß ich wenigstens, die ist steril. Aber was wir sicher wissen, ist, dass die Schweizer Tiermedizin-Uni hat da eine Untersuchung gemacht und die haben Proben sich schicken lassen von solchen Barf-Menüs und die waren halt zu 90% im Ausmaß bakteriologisch verseucht, dass das Zeug noch nicht mal in die Nähe von menschlicher Nahrung kommen dürfte. Und es wird natürlich ganz anders gehandelt. In den Haushalten wird das Zeug aufgetaut. Da wird es dann beim Auftauvorgang wird es nochmal lustig mit der Vermehrung von dem, was schon drin ist. Und dann wird das irgendwo alles in der Nähe von menschlichen Nahrungsmitteln in den Napf geklatscht und der Hund frisst es dann. Dann kommen noch, Entschuldigung, jetzt bin ich halt natürlich gerade mal wieder quasseln. Und dann kommen noch die Risiken für den Hund selber hinzu. Es ist ja, wird ja dann immer noch die Fütterung von Knochen propagiert, ganz klar. Und da sehen ja dann gerade die Kolleginnen und Kollegen, die wie ich auch viel sich mit Zähnen beschäftigen, da sehen wir natürlich dann auch die Auswirkungen mit den geplatzten Backenzähnen, die wir dann rausholen dürfen. Es gibt halt Hunde, die einen gewissen Charakter haben, wie jetzt von mir aus mein Terrier, die sagen, einer gibt auf, entweder mein Zahn oder der Knochen. Und das will ich jetzt genau wissen. Und die gehen dann halt an das Eingemachte und dann irgendwann gibt halt der Zahn auf und nicht der Knochen und dann ist so ein Backenzahn abgeplatzt, die Außenwand abgeplatzt und damit hat sie's.
Reinrassig ist besser als gemischt. Das sagen vor allem Vertreter der Rasseverbände. Da gibt's in Deutschland zum Beispiel den VDH, den Verband für das deutsche Hundewesen, der sich um über 250 Hunderassen in Deutschland kümmert. Die Autorin Katrin Hartmann hat sich für einen reinrassigen Zwergschnauzer entschieden und ist mit Toni auch sehr glücklich. Dennoch sieht sie unseren Umgang mit sogenannten Rassehunden eher kritisch.
Ich habe für das Buch über so eine Rassehundeshow besucht und da wird einem schon ganz anders, wenn man das dann im Kreis rum, wo es nur um Schönheit geht, wo es wirklich die Haare aufgebürstet und das hat alles gar nichts mit Hund zu tun, was da passiert und die Nackten. Es ist ganz schlimm und am Anfang fand ich das noch so ein bisschen lustig, weil es so absurd war, aber irgendwie fand ich es immer deprimierender. Und habe dann danach eine ganz tolle, engagierte Tierärztin getroffen, die auch lange in Berlin Amtstierärztin war, Diana Plange. Die hat das Qualzucht-Evidenznetzwerk mitbegründet. Da sammeln die alle Studien, die es zu den Qualzuchtmerkmalen gibt, sind auf einer Seite versammelt. Diese ganzen Rassestandards, der davon vom FCI vorgegeben ist. Und die wollen damit erreichen, dass einfach Behörden was an der Hand haben, um eben schlechte Zuchten ausfindig zu machen und das zu beenden. Die wiederum sagt, aber das finde ich natürlich sehr interessant, die sagt, wir müssen wieder darin zurückkommen, normale, gesunde Hunde zu züchten. Also jetzt mal indirekt zitiert, sagt sie dann, die können groß sein, die können klein sein oder halt mittel, aber die sehen dann halt nicht mehr aus wie ein Mops. Also sie sagt, diese ganze Rassereinzucht wird nur dazu führen, dass der Genpool immer kleiner wird und da muss man irgendwie wieder wegkommen. Und das Ich bin ja als, also ich sehe diesen Punkt, wir kennen, aber andererseits finde ich das natürlich schon interessant, dass man so, das hat uns ja auch sehr geholfen, uns für einen Hund zu entscheiden, zu sagen, da wissen wir, der hat bestimmte Merkmale und Charaktermerkmale. Natürlich sind die alle, haben die alle ihren eigenen Charakter, aber man hat so ein bisschen eine Ahnung, worauf man sich jetzt einlässt.
Im besten Fall sollte man, aber das Problem ist natürlich, solange die Verbände nur auf Optik in Anführungszeichen
genau,
züchten.
Das ist das
also
Problem.
Ich habe schon, es gibt ja mittlerweile diese Red Reaver Wut, also auch durch die Überzüchtung. Der Golden Red Reaver galt als der Inbegriff des Familienhundes. Mittlerweile durch diese Red Reaver Wut gibt es Fälle, dass diese Hunde schlicht Amok laufen. Man weiß nicht warum, man geht davon aus, es ist zuchtbedingt etc. Also das eben ist leider auch kein Garant mehr dafür, dass wenn ich sage, ich entscheide mich für die und die Rasse und dann habe ich einen ruhigen, großartigen Teamplayer an meiner Seite. Die Zeiten sind, gerade wenn es um...
Die sind
rum. Ja.
Genau, also das Problem natürlich ist halt auch dann bei diesen ganzen Verbänden, die dann nicht erlauben, dass ein Hund aus einem anderen Verband, der da nicht dazugehört, mit eingekreuzt werden darf. So wird halt der Genpool einfach kleiner. Mhm. Und das, als ich mich da eingelesen habe, da gibt es ja wirklich irre Geschichten. Also da hat man dann natürlich noch diese Preisgeschichte dazu. Diese berühmten Väter so interessant sind, die dann auf Schauen unglaublich viele Preise haben, da kann man die Welpen wieder teurer verkaufen. Diese Popular Sires heißen sie, glaube ich, also diese ganz populären Zuchtbrüden sind es ja dann meistens, die dann auch bepreist sind und wenn man sagen kann, das ist der Vater.
Ja, das auf ist dem Papier. Inzucht, juhu,
und das
weil es
ist dann,
der
genau,
Großvater.
Und dann ist, genau, und das kann das wahrscheinlich auch der Großvater ist und das wird tatsächlich echt immer enger und das ist natürlich ein Problem und dann kommt natürlich bei der ganzen Rassegeschichte, die ist halt auch nicht zu trennen vom illegalen Welpenhandel, weil da natürlich vor allem diese ganzen Moderassen mittlerweile auch nicht mehr so billig wie mal früher war, das halt dann irgendwie so, irgendjemand wollte gerne eine bestimmte Rasse haben, die gab es dann irgendwie für 200 Euro billig statt für 2000 aus dem Kofferraum an irgendeinem Parkplatz und das ist halt auch etwas, was natürlich nochmal befeuert wird und ich muss auch sagen, ich bin da hin und her gerissen, wir haben jetzt selber einen, aber ich finde die ganze Rassehundegeschichte wahnsinnig problematisch, weil das halt das Ganze so verengt auf bestimmte Schönheitsmerkmale und es geht ja vor allem um Schönheit. Es ging ja mal, als es darum ging, Hunde für bestimmte Aufgaben zu züchten, stand ja was anderes im Vordergrund und nicht die Schönheit. Und wenn wir da zu Mode kommen und haben will und Schönheit und schnell haben wollen, das hat ja wirklich gerade, war ja gerade zu Corona-Zeiten eine ganz, ganz schlimme Gemengelage, die dann halt eben auch dazu geführt hat, dass der illegale Welpenhandel ja sowas von explodiert ist wie nie zuvor. Wovon ich mit meiner bescheidenen Erfahrung jetzt wirklich vollkommen abraten würde, ist einen Hund aus dem Internet zu kaufen.
Das ist auf jeden Fall die aller schlechteste Idee. Jeder Hunderasse wird ja auch so die eine oder andere Eigenschaft unterstellt. Also Labradore sind ein bisschen treu-doof, freundlich, Dackel stur, Pitbulls gefährlich etc. Aber stimmt das eigentlich? Also wie sehr bestimmt die Rasse die Eigenschaften von Hunden? Damit hat sich jetzt eine amerikanische Forschertruppe befasst. Dazu wurden 18.000 Hundehalterinnen und Halter befragt und das Erbgut von über 2.000 Hunden untersucht. Ulrike Till aus der SWR Wissenschaftsredaktion hat sich das ein bisschen genauer angeschaut. Lässt sich denn der Charakter eines Hundes anhand der Rasse wirklich vorhersagen oder eher nicht?
Also eine richtig sichere Prognose, die gibt es nicht. Dafür sind auch Hunde innerhalb einer Rasse viel zu unterschiedlich. Aber es gibt schon gewisse Tendenzen, je nachdem, welche Eigenschaften man sich anschaut. Grundsätzlich ist der Einfluss der Rasse geringer, als viele meinen. Laut der neuen Studie erklärt die Rasse im Schnitt nur 9% der Verhaltensunterschiede bei Hunden. Bestimmte Eigenschaften sind aber viel stärker erblich bedingt als andere, zum Beispiel die Trainierbarkeit des Hundes. Und da erweisen sich viele Stereotype als durchaus berechtigt. Belgische Schäferhunde, Border Collies und Australian Shepherds rangieren ganz oben auf der Liste. Sie lassen sich besonders leicht von Menschen ausbilden. Huskies, Beagle und Dackel dagegen sind sehr viel eigenständiger und entsprechend mühsamer zu trainieren. Und genau das entspricht auch ihrem Ruf. Huskies und Beagle haben übrigens noch etwas gemeinsam. Sie gehören zu den Vierbeinern, die besonders häufig ein wolfsähnliches Geheul anstimmen.
Hunde sind reine Fleischfresser und haben deshalb eine extrem schlechte Umweltbilanz. Also gut, ja, das stimmt, wenn sie ihren Hund ausschließlich mit Fleisch ernähren, was sie aber aus gesundheitlichen Gründen definitiv nicht tun sollten. Mehr dazu übrigens in unserer neuen Ernährungsfolge. Aber der Frage nach der Umweltbilanz ist die Autorin Katrin Hartmann in ihrem Buch Mein grüner Hund nachgegangen und hat Folgendes dazu zu sagen.
Also tatsächlich ist es ja in letzter Zeit auch durch die Medien gegangen, was für einen großen ökologischen Pfotenabdruck unsere Hunde haben, und das stimmt ja natürlich auch. Berechnet wird es ja meistens am Fleischkonsum. Und den kann man tatsächlich sehr einschränken. Also Hunde müssen nicht so wahnsinnig viel Fleisch fressen, wie die Futterindustrie gerne uns glauben machen lässt. Unser Toni, unser Hund, ist ja tatsächlich Vegetarier, weil ich mich damals, als so klar wurde, wir werden doch auch mal einen Hund haben, mit diesen Themen auch beschäftigt habe. Ich selber schon seit über 30 Jahren kein Fleisch mehr esse und gedacht habe, das schaffe ich nicht, einen Hund innerhalb von 2 Wochen alles an Fleisch reinzustopfen, wofür ich die letzten 30 Jahre darauf verzichtet habe, habe mich dann schlau gemacht und habe rausgefunden, das geht. Das geht sogar sehr gut, zumindest auch mit deutlich weniger Fleisch zu ernähren, und wir machen das. Und unsere ist so Flexiganer, sagen wir immer. Vegan, das ist mir doch noch eine Spur zu unsicher, weil da gibt es noch nicht Langzeitstudien genug. Der kriegt aber auch immer wieder mal zwischendrin veganes Trockenfutter. Da gibt es ja mittlerweile tolle Auswahl. Aber sonst koche ich das selber. Und damit kann man schon mal so den CO2-Fußabdruck schon mal so runterbekommen. Denn das sind ja so diese Studien, die es da gibt. Es gibt ja eine Studie von der TU Berlin, die besagt, dass ein 15 Kilo schwerer Hund im Laufe seines vielleicht 15-jährigen Lebens so viel CO2 ausstößt wie die Produktion eines Mittelklassewagens oder ich glaube 13 Flügen von Frankfurt nach Barcelona, irgendwie so ähnlich. Und es gibt eine amerikanische Studie von der Universität Kalifornien, die besagt, die jetzt die US-Hunde und Katzen, muss man ja auch dazu sagen, ne? Hunde kann man immerhin, weil wie Hunde Menschen ja immer beschimpft werden, Hunde kann man immerhin mit sehr viel weniger Fleisch ernähren, bei Katzen wird es schon eng, dass Hunde und Katzen der USA, nehme man sie zusammen mit ihrem Fleischkonsum und ihrer Ernährung, den 5th größten Fleischfresserkontinent sozusagen der Welt bilden würden. Und das ist schon natürlich, da rutscht einem schon so ein bisschen das Herz in die Hose. Und ich glaube aber auch, auf der anderen Seite natürlich sind jetzt Hunde, wenn man sich anschaut, welche Industrien wir haben, sicher nicht das allergrößte Problem beim Klimaschutz. Aber ich glaube doch, dass wir uns Gedanken machen müssen drüber, gerade auch, weil es geht, dazu beizutragen, dass sie nicht so viel CO2 ausstoßen.
Und auch wenn es um Ernährung geht, sind wahnsinnig viele Halbwahrheiten und Mythen unterwegs. Da hört man, dass Dosenfutter zum großen Teil aus Zellulose besteht, dass Trockenfutter ungleichmäßig mit Vitaminen besprüht wird, was zu Vergiftungen führen kann, dass zu viele Gewürze im Fertigfutter sind oder Trockenfutter die Nieren kaputt macht. Tierärztin und Ernährungsexpertin Julia Fritz, räumen wir auf. Es gibt so viele Mythen, wenn es um Ernährung geht, oder?
Ja, also wenn ich überlege, wie ich vor 10 Jahren angefangen habe in dem Bereich, muss ich sagen, dass die Gespräche und der Beratungsaufwand über die Jahre zugenommen hat. Gerade auch wegen diesen Dingen. Also es kursiert so viel Halbwissen und diese ganzen Mythen, die aber immer so nachvollziehbar klingen. Ne? Trockenfutter, ja klar, das ist ja trocken, da trinken die Tiere voll viel, das sehen die Besitzer dann auch. Und dann, oh Gott, das ist ja, ne? Und dann sagt der eine, das geht auf die Nieren, macht die Nieren kaputt. Völlig klar, ne? Ich zähle 1 und 1 zusammen und dann habe ich den Nierenschaden. Fakt ist, dass das Schwachsinn ist. Entschuldigung, wenn ich das so sage.
Das ist sehr schön, dass Sie das so sagen, ja. Weil ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, dass wir mit sowas mal aufräumen.
Ja, die allermeisten Dinge, die da kursieren, sind nicht wahr. Zum Teil kann man es herleiten, wie dieser Mythos entstanden war, so wie Stille Post. Das ist der Ursprung und dann hat es der erste so zitiert, der zweite so, der dritte so, der vierte hat dann wieder was vergessen und am Ende kommt dann das Gegenteilige dabei raus. So, das sieht man manchmal. Aber auch was Sie jetzt gesagt haben, ne? Ja, Trockenfutter wird zum Teil mit Vitaminen besprüht, also das ist das sogenannte Coating, das nach dem Herstellungsprozess, wo Hitze eingesetzt wird, die empfindlichen Vitamine nachträglich auf die Kroketten aufgesprüht werden. Gleichzeitig wird damit die Krokette aber auch verschlossen, also die Poren. Das heißt, das hat auch was mit Haltbarkeit zu tun. Und das ist richtig, ja, aber dass das Ganze so inhomogen ist, dass man da eine Vergiftung, vor allem das, was draufgesprüht wird, sind sicherlich in erster Linie auch B-Vitamine, mit denen kann man nicht vergiften. Das ist nicht wahr. Also wir haben so eine Halbwahrheit. Ja, es werden Vitamine draufgesprüht, ist aber nicht schlecht, sondern ist gut, ist notwendig und auch hinterher total sinnvoll als vorher, weil dann wäre es kaputt. Aber B, dass man dadurch Vergiftungen hat, weil es derart inhomogen ist, dann hat der Hersteller seine Hausaufgaben nicht gemacht, wenn er das nicht schafft. Ja, also und wäre mir jetzt so noch nicht vorgekommen. Also das Zweite halte ich für ein Gerücht.
Gibt es vielleicht noch die eine oder andere Geschichte, bei der Sie sagen, das begegnet mir immer, immer wieder und es ist allerhöchste Zeit zu sagen, das stimmt nicht.
Ja, es gibt so zwei Highlights, sage ich mal. Das eine ist, dass diesen Mythos gab es schon, seitdem ich angefangen habe und wahrscheinlich auch schon 30 Jahre vorher, dass man großwüchsige Welpen frühzeitig auf ein Adultfutter umstellen sollte. Das ist auch Quatsch.
Das ist, glaube ich, sogar das Blödeste, was man machen kann, oder?
Wenn man Pech hat, ist es das Blödeste, was man machen kann. Man kann auch Glück haben, das macht gar keinen Unterschied. Weiß ich das. Ja, es gibt Hersteller, da ist die Rezeptur von Adult und Welpe so ähnlich, dass das dann de facto 5% mehr oder weniger macht. Ein nicht relevanter Unterschied. Aber es gibt auch Hersteller, wo die Nährstoffgehalte derart angepasst sind an die unterschiedlichen Bedarfsformen, dass sie dann dem wachsenden Hund mit dem Adultfutter in den Kalziummangel bringen, im schlimmsten Falle.
Deswegen, was für die Knochen fatal ist unter anderem.
Ja, die werden dann schief. Ja, da kann man dann drauf warten. Die Leute haben immer Angst, dass die Hunde zu schnell wachsen und glauben, warum auch immer, dass das Adultfutter nicht so kalorienreich ist. Auch da, wir reden vielleicht von 30 Kalorien Unterschied. Ich meine, sie haben auch Kauartikel, was die Hunde kriegen. Das ist wie die Tafel Schokolade. Das sind volle Kalorienbomben. Ich meine, dann braucht man nicht das Adultfutter austauschen. Dann muss man die Kauartikel irgendwie bewusst geben. Das klingt so toll und jeder sagt's und der Züchter und ich habe es hier gehört und da und super Tipp und ach ja, das Protein. Also das hält sich, ich glaube nicht, dass ich das erleben werde, dass man den ausmerzt, aber gut.
Sie haben noch einen Mythos uns angekündigt.
Das andere, ja, das ist, ich glaube, dass das viele interessiert. Dieser Mythos hat vor einigen Jahren angefangen, dass man Hunde, die Giardien haben, das ist ein Parasit, macht furchtbare stinkigen Kot und überhaupt und blah, dass man die aushungern kann, wenn man die Hunde ohne Kohlenhydrate ernährt. Das klingt so logisch, ja, weil natürlich böser Zucker ist ja eh, Kohlenhydrate sind ja, also wussten wir ja immer schon, dass das schlimm ist und klar hungere ich die dann aus, ja. Viel Spaß. Man muss mal sagen, dass jeder Organismus auf diesem Planeten als erstes die schnell verfügbare Energiequelle wählt, wenn er sie hat. Die Giardie verstoffwechselt in erster Linie Kohlenhydrate. Ja, das ist logisch. Aber das machen alle anderen Spezies auch. Und das heißt nicht, dass wenn ich dem Hund keine Kohlenhydrate gebe, dass dann die Giardien verhungern, weil die nehmen dann halt was anderes. Auch wir und auch die Hunde können Kohlenhydrate nutzen, um daraus schnell verfügbare Energie zu gewinnen durch Verbrennung im Körper. Wenn wir das nicht haben, dann nehmen wir halt Fett. Und wenn wir Fett nicht haben, dann nehmen wir zur Not auch Eiweiß. Sonst würden wir sterben, wenn wir keine Schokolade mehr hätten. Und man, die Behauptung will ich jetzt nicht widersprechen.
Moment, jetzt ganz dünnes Eis. Ja.
Also der Körper hat schon verschiedene Möglichkeiten oder der Organismus natürlich auch verschiedene Energieformen zu wählen und Giardien eben auch. Und das Problem ist, dass wenn Sie jetzt diesen Hund, der eh schon, ich sag mal, irgendwie ein Verdauungsproblem hat oder einen Parasiten, der ihm die Verdauung schwieriger macht, wenn Sie dem dann noch die Kohlenhydrate wegnehmen und dann nur Eiweiß und Fett füttern, was jetzt nicht unbedingt das Beste ist für die Darmflora, zumindest nicht auf die Dauer und vielleicht auch nicht auf die Verträglichkeit, dann machen sie dem Hund ein zusätzliches Problem. Das sollte man mal versuchen, im Keime zu ersticken, diesen Mythos. Der ist aus irgendeiner Aussage, soweit ich es recherchieren konnte, von einem Labor mal entstanden vor vielen Jahren, nachdem es so aussah, als ob das einen positiven Einfluss hat. Aber das war keine validierte Studie. Die ist noch nicht mal publiziert, nichts. Und das zählt nicht. Ne? Meinungen zählen nicht. Und
ein
auch
ganz
kein
wichtiger Satz für alle Lebensler.
Also ich finde, man darf seine Meinung haben. Ich habe auch eine Meinung. Aber wenn ich die kundtue, dann differenziere ich und sage, das ist jetzt meine Meinung. Und das andere, was ich sage, in beruflicher Sicht, das sollte doch Hand und Fuß haben. Vor allem, wenn die Besitzer mich ja auch letztlich dafür bezahlen, dann ist das auch, sehe ich so irgendwie meine Pflicht an, denen da keinen Käse zu erzählen.
Stimmt, Käse, gutes Stichwort. Was ist dran an dem Mythos, dass der Käse die Hundenase stumpf macht?
Ach, wie süß.
Ja, ja, ne?
Man lernt nie aus. Ich habe jetzt zwei von denen, was Sie gesagt haben, tatsächlich noch nicht gehört. In so einem Fall würde ich jetzt sagen, hundertprozentig würde ich es jetzt nicht wissen, aber was ich an der Stelle gerne mache, stellen wir uns vor, wir halten jeden Tag unsere Nase in den Kühlschrank, in die Käsebox. Können wir uns wirklich vorstellen, dass wir dann nach 2 Monaten schlechter riechen als vorher?
Nein.
Ja, ich auch nicht. Und vor dem Hintergrund würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Also Sie meinen, bei dem einen oder anderen Mythos hilft auch gesunder Menschenverstand?
Absolut, bei sehr vielen. Wenn man den einsetzt, 50% kann man sich schon selbst erklären.
Wow. Einiges gelernt. Danke dafür, Dr. Julia Fritz, Tierärztin und Ernährungsexpertin von napfcheck.de. Außerdem danke an die Autorin Katrin Hartmann, ihr sehr empfehlenswertes Buch Mein grüner Hund ist im Blessing Verlag erschienen. Und wie immer auch ein Dankeschön an Tierarzt und Blogger Ralf Rückert.
Sitz, Platz, aus. Der SWR 1 Hunderatgeber. Haben Sie Fragen rund um den Hund? Dann schreiben Sie uns auf swr1.de oder über die SWR 1 App.